Wie ist das, als Kind in einem katholischen Elternhaus aufzuwachsen, inmitten eines atheistisch-totalitären Umfelds? Alexander Krylow ist in der Sowjetunion groß geworden, wo Lenin wie ein Gott verehrt wurde. Das kann man schon fast sagen. Lenin sieht alles, hieß es zum Beispiel in seiner Schule, erfahren wir. Alexander Krylow ist 2016 in Köln zum Priester geweiht worden. Er kam 1969 in einer deutsch-russischen Familie in der Sowjetunion zur Welt. Seit der Jahrtausendwende lebt er in Deutschland. Und jetzt hat er ein Buch über eine ungewöhnliche Kindheit und Jugend in der Sowjetunion geschrieben. Wie ich zum Mann wurde, heißt das Buch, Untertitel: Ein Leben mit Kommunisten, Atheisten und anderen netten Menschen. Guten Tag, Kaplan Krylow.
Guten Tag.
Nun könnte man denken, aha, das ist eine Autobiografie, die Sie da geschrieben haben. Das weisen Sie aber nun im Vorwort zurück. Was ist es denn, wenn es keine Autobiografie ist?
Ich habe meine Person nur ausgeliehen, über das Leben damals und dort zu erzählen. Und wenn die Menschen, nachdem sie das Buch gelesen haben, sagen, das Buch ist über unser Kaplan, dann würde ich sagen, dann hat mein Projekt gescheitert. Weil ich wollte erzählen über den Glauben, über das autoritäre System, über Demokratie und auch über die Liebe, die Menschen trotzdem in ihren Herzen tragen.
Was hat Sie denn nun dazu gebracht, jetzt sich hinzusetzen und das mal aufzuschreiben, also diesem Leben eine Form zu geben, Ihr Ich auszuleihen für dieses Buch, wie Sie sagen?
Es gab eigentlich für mich zwei innere Gründe. Erstmal höre ich immer wieder, dass die Menschen hier sagen, es ist schwer heute zu glauben, es ist schwer heute in die Kirche zu gehen. Und dann dachte ich, da muss ich erzählen, wie es damals war. Die nächste katholische Kirche von uns war 2000 Kilometer entfernt. Der Glaube war gar nicht vom Staat und vom System begrüßt. Und das wollte ich erstmal erzählen. Und das andere, ich merke das, oder wir merken alle, dass in heutiger Zeit viele Menschen sich von Ideologien und Extremisten treiben lassen. Und dann dachte ich, ich erzähle, wie es damals war. Und dann kann jeder sich fragen, wollen wir tatsächlich hin?
Sie sagten gerade, die Kirche war 2000 Kilometer entfernt. Das heißt, Sie mussten auch ein bisschen improvisieren. Das beschreiben Sie sehr schön in Ihrem Buch. Ich erinnere mich da an ein Kapitel, da geht es um Weihwasser. Wenn die Kirche so weit weg ist, ist natürlich auch der Pfarrer, Kaplan, der Priester so weit weg. Und da ist es schwierig, an Weihwasser zu kommen. Ihre Oma hat aber eine Lösung gefunden, oder?
Ja, meine Oma hat das Weihwasser quasi selbst gemacht. Zweimal pro Jahr zur Taufe des Herr und zu Ostern hat sie ein kleiner Altar aufgebaut, mit kleinen Bildchen da aufgestellt, die sie bewahrt hat. Und da eine Schüssel vom Wasser aufgestellt und sagte immer, wenn Priester irgendwo auf der Welt das Wasser segnet, dann segnet er auch das unser Wasser mit. Ich habe das bis heute mitgenommen. Wenn ich heute allein irgendwo die Messe feiere, dann zum Schluss der Messe drehe ich mich um und segne alle Menschen, die auch heute in die Kirche nicht gehen dürften oder könnten.
Das Kapitel nimmt dann einen auch interessanten Verlauf mit dem Weihwasser. Also Ihre Oma, die ist dann abends von Raum zu Raum gegangen, hat jeden Abend alle mit dem Weihwasser gesegnet. Und irgendwie fanden die Nachbarn das auch ganz toll, diese Idee. Nun vermischt sich da Glaube und Aberglauben. Die Nachbarn, die natürlich da keinen Hintergrund hatten, die nicht wirklich an Gott geglaubt haben, aber die dachten, ach, das bringt vielleicht sowas wie Glück, so eine Art Glücksbringer, dieses Segnen am Abend mit Weihwasser. Aber dann passierte Folgendes, Überraschendes, oder?
Ja, da hat die Nachbarin meiner Oma gefragt, ach Katharina, gib mir auch ein kleines Fläschchen von deinem Weihwasser, werde ich auch unsere Familie segnen. Und da hat sie auch angefangen, wie meine Oma nachts durch die Wohnung zu gehen und alle zu segnen. Es dauerte aber nicht lange, bis sie die Fläschchen vertauschte und eine kleine Flasche mit der Tinte genommen hat. Und mit dieser Tinte hat sie auch die ganze Familie sozusagen gesegnet. Und als die Familie am Morgen wach war, haben sie überall die Flecken gesehen, auf den Wänden, auf dem Bettwäsche. Und dann kam die Täterin mit blauem Gesicht, weil sie hat sich zum Schluss auch selbst gesegnet und gleichmäßig über das Gesicht die Tinte verteilt. Ja, das heißt auch, der Aberglaube kann auch dunkle Flecke hinterlassen.
Also man sieht, das ist durchaus sehr humorvoll erzählt in diesem Buch, die kleinen Episoden. Da gibt es eine andere Geschichte aus der Schule. Ich bin mal kurz raus, hat ihre Lehrerin gesagt einmal, als sie kurz das Klassenzimmer verlassen hat. Aber passt nur auf, Lenin, der sieht alles, meinte sie dann. Sie erzählen davon in ihrem Buch. Wie war das denn, zwischen dem Moralapostel Lenin und Jesus aufzuwachsen? Wie hat sich denn das als Kind angefühlt?
Ach, das ist echt schwer zu sagen. Als Kind hat man beides irgendwie wahrgenommen. In der Schule war Lenin und zu Hause war Gott. Und richtig so bewusst ist es erst später geworden. Sage ich, mit 11 oder 12 habe ich angefangen, so richtig zu reflektieren. Aber erstmal, beides hat seinen Platz gehabt. Und das ist wahrscheinlich das Interessanteste da in diesen Geschichten, weil wir nehmen jetzt das Leben dort aus der Perspektive eines Kindes und nicht aus der heutigen Perspektive und analytisch.
Das wird schon im Kindergarten in einer anderen Episode klar. Da haben Sie schon mit 5 Jahren Ihre erste Predigt gehalten. Und da wird auch dieses Hin und Her klar. Also Ihre erste Predigt, da haben Sie Gott verteidigt. Und dagegen setzte die Kindergärtnerin dann Gagarin, der ins Weltall geflogen ist, ins Universum und Gott ganz und gar nicht gesehen hat. Das zeigt diese beiden Seiten, oder?
Ja. Die sagte mir damals, unser Kosmonaut Juri Gagarin ist im Weltall gewesen und hat Gott nicht gesehen. Fasziniert kam ich mit dieser Nachricht nach Hause und habe gesagt, Oma, du brauchst nicht mehr zu beten. Unser Kosmonaut ist da gewesen, hat keinen Gott gesehen, du bist jetzt frei.
Und was hat die Oma gesagt?
Das weiß ich leider nicht, was sie mir gesagt hat, aber irgendwie die Frage war für mich erledigt. Also ich wusste, dass Gott gehört zu unserem Leben. Und was spannend ist, dass diese Kindergärtnerin, zu der ich auch heute Kontakt habe, sehr, sehr gläubige Christin geworden und bringt sie alle Nachbarschaft, alle in die Kirche und jeden Tag geht selbst in die Kirche. Das kann auch passieren.
Sie schreiben auch, das ist ganz spannend, dass der Kommunismus eine Staatsreligion gewesen sei. Das irritiert ja zunächst. Religion hat der Kommunismus immer als Opium fürs Volk bezeichnet. Wie kann denn der Kommunismus selbst eine Religion sein?
Wenn wir ganze Rituale vergleichen, was die da Kommunisten in der Sowjetunion gemacht haben, dann werden wir sehen, Lenin, Marx und Engels waren wir eine heilige Dreifaltigkeit und die Hymnen wurden wir Kirchenlieder gesungen, die Aufnahmen, die junge Pioniere oder Komsomolzen wurden so quasi wie die Erstkommunion oder Firmung gehalten. Es gibt schon viele Parallelen. Also, wenn man das Buch liest, ich glaube, kann man auch besser diese Parallelen verstehen.
Sie haben das schön geschildert. Es ist schwierig, an Weihwasser zu kommen. Da muss man improvisieren. Dann geht es sicher auch darum, dass man irgendwie Bibeln bekommen muss. Ich meine, Bibeln waren ja verboten, gedruckt zu werden. Wie sind Sie da mit umgegangen? Sie mussten ja die Heilige Schrift, das Evangelium irgendwo herbekommen.
Bei uns zu Hause gab es keine Bibel. Und bei allen meinen Freunden und Nachbarn gab es auch keine Bibel. Was wir zu Hause hatten, 4 Gebetsbücher noch in Sütterlin geschrieben, was meine Oma noch retten könnte nach dem Krieg, das war unser größtes Heiligtum. Aber ich wollte mal Bibel lesen. Und einmal habe ich in der Bibliothek eine Bibel für Gläubige und Ungläubige entdeckt. Und diese Bibel bestand aus verschiedenen Spottbeiträgen über die Bibel. Zum Beispiel wurde gesagt, dass Jesus Alkoholiker gewesen ist und deswegen hat er das Wasser in Wein verwandelt und so weiter. Was da interessant war, dass zum Anfang des jeden Kapitels war eine Bibelzitat. Und da habe ich gedacht, Eureka. Und ich habe diese kleine Zitate mir mit der Schreibmaschine noch mit einem Finger abgetippt und so entstand mein eigenes Evangelium oder so entstand das Evangelium, das ich besitzen dürfte. Und das war im Prinzip das erste Buch, was ich herausgegeben habe.
Also auch da sieht man, man musste improvisieren, man musste gucken, wie man an die Texte, an die Evangelientexte irgendwo herangekommen ist. Sie beschreiben das alles schön und Sie beschreiben das alles auch so wunderbar humorvoll. Also ohne Humor geht es wahrscheinlich nicht, obwohl es ja alles sehr ernst ist, also diese Konflikte und Auseinandersetzungen.
Der Humor gehörte selbstverständlich zu unserem Leben. Und das kannte ich aus unserer Familie, von meiner Mutter, von meiner Oma. Und das war auch nichts Künstliches. Ja. Und ich glaube auch heute, die vielen Schwierigkeiten müssen wir auch mit Humor und mit Vertrauen nehmen.
Dann im Jahr 2000 sind Sie nach Deutschland gekommen. Nun haben Sie zwar mit 5 Jahren, wie wir gerade erfahren haben, schon Ihre erste Predigt gehalten, aber dann hat Ihr Lebensweg zunächst andere Wendungen genommen. Also Sie sind nicht nach Deutschland gekommen, haben dann sofort Theologie studiert. Das ging erst so ein bisschen hin und her. Wann haben Sie denn die Berufung gespürt, jetzt Priester werden zu wollen? Das ist ja nochmal eine andere Berufung, als jetzt einen weltlichen Weg zu gehen, obwohl man ja dabei auch sehr katholisch sein kann.
Ja, ich war Wissenschaftler und arbeitete damals an der Uni Bremen. Das war exakt an meinem 33. Geburtstag. Und da hat der Studentenpastor hat mir gesagt, Alexander, du wärst eigentlich der gute Priester. Ich habe gesagt, was für Quatsch erzählst du? Ich bin total zufrieden mit dem, was ich habe. Aber dieser Gedanke hat nicht nachgelassen. Immer wieder bohrte sie mich und eigentlich war alles gut. Und dann habe ich schon mal gedacht, ja, jetzt frage ich, wie man Priester wird. Und dann habe ich einen Ruf in eine private Universität nach Berlin bekommen und dann bin ich nach Berlin gegangen. Aber diese Gedanken konnte ich nicht mehr loswerden.
Wie kann man das erklären? Ist das wie eine, jetzt sage ich das mal ein bisschen hoch ins Regal gegriffen, ist das wie eine Stimme, die immer wieder zu einem spricht oder wie darf ich mir das vorstellen?
Also Stimmen habe ich nicht gehört. Aber der Gedanke kommt immer wieder und sagt, es ist tatsächlich, es ist nicht was für dich. Und du könntest was machen und du könntest dein Glaube anders leben. Du könntest das teilen, was du schon immer teilen wolltest. Viele, viele verschiedene Facetten kommen immer wieder. Und da hat mir der Kardinal Stierzynski sehr gut geholfen. Einmal hat er sogar sehr ernst mit mir gesprochen, sagte, spielen Sie nicht mit Ihrer Berufung, sonst können Sie noch sie verlieren. Ich habe da schon gedacht, okay, irgendwann mache ich das. Aber ich habe noch viele andere Projekte, noch ein paar Bücher zu schreiben, noch dies und das zu gründen. Aber einmal wachte ich auf und wusste, der Tag ist da. Ich bin bereit, diesen Weg zu gehen.
Also Sie sind aufgewacht, das war, wie es Klick gemacht hat. Und dann.
Ja, das war Ostermontag 2011. Ich machte die Augen auf und dachte, jetzt bin ich reif, mich da im Priesterseminar zu bewerben.
Das heißt ja auch Verzicht zu üben, also keine Kinder, keine Frau, keine Familie, da verzichtet man ja auch auf viele Dinge.
Es ist kein Verzicht. Priesterleben ist für mich ist kein Verzicht, es ist nur Freude und alles, was ich mir als Schwierigkeiten vorgestellt habe, hat sich tatsächlich in Freude umwandelt. Ich sehe im Priesterleben bis jetzt keine Schwierigkeiten, keine großen Lebensschwierigkeiten. Die Alltagsschwierigkeiten gibt es selbstverständlich, ja.
Kommen wir nochmal auf Ihr Buch zu sprechen. Was können wir denn aus Ihren Kindheits- und Jugenderfahrungen in der Sowjetunion heute im säkular geprägten demokratischen Deutschland lernen?
Ja, ich wollte nicht belehren, sondern einfach das Leben da beschreiben und die Menschen zum Nachdenken bringen. Und ich bekomme auch jetzt schon Briefe von den Lesern und einige sagen, ach, das ist so sehr ähnlich meinem Leben damals in der DDR. Oder jemand auch aus Westdeutschland sagt, vieles kann ich auch aus meinem Leben da erkennen. Und dann beginnen die Menschen, das eigene Leben zu reflektieren. Und auch über eigene Beziehung zu Gott nachzudenken. Und das ist wahrscheinlich das Schönste. Und das zu schätzen, was wir jetzt haben. Und auch die Liebe. Weil die Liebe kann in jeder Situation, in jeder Gesellschaft Platz haben, weil die uns von Gott geschenkt.
Sie haben das ja sehr schön gesagt, also was man mitnehmen kann aus so einer Kindheit und Jugend, die von den Großeltern, von den Eltern geprägt ist. Es gibt in Deutschland so ein Wort, das heißt, Herkunft ist auch immer Zukunft. Würden Sie dem zustimmen?
Nicht so ganz, weil ich denke, Herkunft gibt uns eine Basis, aber wir haben die Freiheit von Gott bekommen. Und wir können mit dieser Freiheit alles machen. Und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, ich könnte überhaupt mir gar nicht vorstellen, dass es aus diesem Leben das wird, was geworden ist. Und ich bin mit meinem Leben sehr glücklich.
Vielen Dank, Alexander Krüloff. Er ist Priester im Erzbistum Köln. Ja, über eine Kindheit und Jugend in der Sowjetunion, die sehr viel Ähnlichkeit mit seiner eigenen Kindheit und Jugend hat, hat er ein Buch geschrieben. Es heißt, wie ich zum Mann wurde, ein Leben mit Kommunisten, Atheisten und anderen netten Menschen. Ein sehr humorvolles Buch, lesenswert. Erschienen ist das Buch im FE Medienverlag und es kostet 10 €. Vielen Dank.